Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Was haben die Cleveland Cavaliers in der ersten Runde der Playoffs für Probleme gehabt mit den Indiana Pacers? Das ging in Spiel 7. In quasi letzter Sekunde haben sich König LeBron James und seine Jungs dann erst für die nächste Runde qualifiziert, nämlich für das Semifinale im Osten. Und da scheint es deutlich besser zu laufen. Mit den Toronto Raptors haben die Cavaliers in den ersten beiden Spielen überhaupt keine Probleme gehabt. Vor allen Dingen im zweiten jetzt mit 128 zu 110 gewonnen. Stellt sich die Frage an unseren Experten Felix Amrain, den ich hier bei uns in der Sendung begrüße. Felix, sind die Cavs schon in Finalform?
Ja, erstmal hallo Malte. Weiß man noch nicht so richtig. Auf jeden Fall wird immer deutlicher, dass die Cleveland Cavaliers und insbesondere LeBron James scheinbar die Nemesis der Toronto Raptors sind, denn die sind ja bereits in den letzten beiden Jahren ausgeschieden gegen die Cavs. Einmal mit 2-4, letztes Jahr sogar der Sweep mit 0-4. Und dieses Jahr verlieren sie jetzt beide Heimspiele zum Auftakt. Und boah, also das in einer Art und Weise, die ihnen zu denken geben sollte, aber man muss eben auch sagen, die Cavaliers spielen einen ganz anständigen Basketball, einen deutlich besseren als in Runde 1, aber sie profitieren auch schlicht und ergreifend von Entscheidungen, die die Toronto Raptors in haarsträubender Manier falsch treffen. Und deswegen bin ich ein bisschen davon entfernt zu sagen, dass Cleveland schon in Finalform ist. Vor allen Dingen ist Toronto definitiv nicht in Finalform. Das kann man definitiv nach der heutigen Nacht festhalten.
Wo klemmt es denn bei den Raptors noch? Beziehungsweise was machen die Cavaliers insgesamt so deutlich besser?
Ja, heute Nacht war besonders auffällig, dass in Halbzeit 1 erstmal keiner von beiden es irgendwie geschafft hat, den Gegner zu verteidigen. Es sind unfassbar viele Punkte im ersten Durchgang schon gefallen. Die Toronto Raptors hatten dann 63 nach den ersten beiden Vierteln. Cleveland knapp weniger, hatte dann seinerseits 61. Also das zeigt schon, dass das im ersten Durchgang ein echtes Highscoring-Game war. Toronto war die meiste Zeit vorne, weil sie es insgesamt ein bisschen besser verstanden, als Mannschaft geschlossen zu agieren, als Mannschaft geschlossen zu scoren. Und dass die Cleveland Cavaliers einfach kein gutes Defensivteam sind, hat die komplette Saison über schon gezeigt. Aber die Toronto Raptors haben es eben heute Nacht auch nicht geschafft, dann vor allen Dingen eben LeBron James zu stoppen, der im ersten Viertel noch gar kein großer Faktor war. Aber da haben es dann eben die Cavaliers geschafft, endlich, möchte man sagen, in diesen Playoffs mal Kevin Love in ihr Spiel einzubinden. Und den haben sie eben auch nicht in den Griff gekriegt. Also in Halbzeit 1, wie gesagt, vor allen Dingen auffällig, dass beide Teams überhaupt keine Defense spielen konnten. Toronto traf fast 60% aus dem Feld, Cleveland knapp weniger, deswegen dann auch nur 2 Punkte Unterschied. Und das darf dir in Playoff-Spielen eigentlich nicht passieren. Nach der Pause, da traf dann Dwayne Casey, der Head Coach der Toronto Raptors, eine folgenschwere Entscheidung. Und dann muss man schlicht und ergreifend sagen, dass er sich da ja wahrscheinlich einfach voll vercoacht hat. Und sie haben beschlossen, dann auf Small Ball zu gehen und quasi ohne klassischen Center zu spielen. Und das ist ihnen schlicht und ergreifend so richtig um die Ohren geflogen. Kevin Love konnte dann mit CJ Miles auf der Power-Forward-Position machen, was er wollte. Dann hatte man Pascal Siakam auf Center gestellt und LeBron James konnte einfach immer wieder zum Korb ziehen. Siakam, der guckte da aus der Wäsche, als wüsste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und so machst du es natürlich dann den Cavaliers unfassbar leicht. Im Prinzip hat LeBron James ohne wirkliche Gegenwehr gescored. Das war ein bisschen wie ein Trainingsspiel. Holte sich dann da ins Selbstvertrauen, dass Toronto einfach nicht mehr einfangen konnte. Es wurde dann im dritten und vierten Viertel wirklich wild. Es hatte wirklich was von lustigem Shootaround irgendwie draußen auf dem Basketballplatz in irgendeinem Wohnviertel. LeBron James mit Turnaround-Jumpern und mit den schwierigsten Würfen und alle, wirklich einfach alle fielen rein. Und er zog das dann auch knallhart bis zum Ende durch. Denn wenn du so ein Spiel hast, dann kannst du natürlich was im Kopf deines Gegners lostreten, was der dann auch bis zum nächsten Spiel nicht abschütteln wird. Und genau das hat dann eben LeBron James heute mit den Toronto Raptors gemacht, die ja dann ihren Fehler zwar erkannten nach 3-4 Minuten, aber da war das Kind dummerweise schon in den Brunnen gefallen.
Und die Raptors haben eben auch schon jetzt festgestellt, dass was du sagtest, in ihren Worten klingt es etwas martialischer. A different kind of beast, das sind die Cleveland Cavaliers, wenn LeBron James mit dabei ist. Die Hoffnung, diese Serie also noch drehen zu können, die schwindet bei den Raptors, obwohl sie jetzt müssen sie auch wieder noch auswärts antreten im nächsten Spiel bei den Cavaliers. Also siehst du noch eine Chance, dass das wieder über 7 Spiele geht?
Ja, die Chance ist jetzt nicht unbedingt größer geworden. Also der Heimvorteil liegt ja jetzt durch diese beiden gewonnenen Auswärtsspiele ganz klar bei den Cavs. Ob das jetzt am Ende die Entscheidung ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ich verstehe so manche Coaching-Entscheidungen in der Raptors in diesem Spiel einfach nicht. Es hat sich in der Regular Season gezeigt, immer wenn OG Anunoby LeBron James verteidigt hat, dass das tatsächlich das beste Matchup ist. Er ist der beste Verteidiger, den die Raptors haben. Er ist der Einzige, der LeBron James halbwegs verteidigen kann in diesem Kader. Und er sitzt fast die komplette zweite Halbzeit auf der Bank. Und ich habe es ja gerade gesagt, in Halbzeit 1 war es ein High-Scoring-Game, da hat keiner verteidigt, aber da war Toronto vorne. Es war jetzt nicht toll, so solltest du nicht Playoff-Basketball spielen, aber es war erstmal erfolgreich, zumindest so halbwegs. Und dann, zweite Halbzeit, wie gesagt, spielen sie Smallball, bringen dann irgendwann zwar Jonas Valanciunas zurück, also spielen wieder mit klassischem Center, aber lassen trotzdem ihren besten Verteidiger auf der Bank und machen es LeBron James halt einfach unfassbar einfach zu scoren. Und wie gesagt, das ist ja dann in der zweiten Halbzeit passiert. Sie gewinnen das dritte Viertel, die Cavs, mit 13 Punkten Unterschied, das vierte Viertel mit 7 Punkten Unterschied und am Ende ist es ein Blowout-Sieg. Also, Entschuldigung, Dwayne Casey, erklär es mir. Und da muss irgendwas passieren. Also ihnen muss bewusst sein, dass sie nicht nur schlecht gespielt haben, dass sie ihre Bank wieder mal nicht so richtig ins Spiel bekommen haben, sondern eben auch, dass sie von Coaching-Seite falsche Entscheidungen getroffen haben. Und dann sehe ich durchaus eine Möglichkeit. Denn es war jetzt nicht so, dass die Cavaliers überragend verteidigt hätten. Wenn ja die Raptors ihre Würfe noch ein bisschen besser treffen, dann ja, dann geht das Spiel noch viel höher aus und dann hat Toronto definitiv auch die Möglichkeit, das zu gewinnen. Die Frage ist halt, ob Kevin Love jetzt wirklich in den Playoffs angekommen ist. Wenn ja, dann wird es natürlich schwieriger, weil dann kannst du nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf LeBron James lenken. Und die Frage ist auch, ob die Bank oder die Ergänzungsspieler, so wie heute Nacht, nochmal so eine Rolle spielen können. Denn das war ja in der ersten Runde eben auch ganz selten der Fall. Heute Nacht 5 Spieler bei den Cavaliers im zweistelligen Punktbereich. Das ist man gefühlt überhaupt nicht mehr gewohnt. Die LeBron James One-Man-Show wirst du nicht stoppen können. Also das wird Toronto sicherlich auch bewusst sein. Die Frage ist nur, wie gut kannst du den Restschaden eindämmen? Und dann müssen eben DeMar DeRozan und Kyle Lowry abliefern. Und vor allen Dingen müssten sie irgendwie ja zumindest LeBron James das Leben ein bisschen schwerer machen, dass der da nicht durchgehen kann wie das warme Messer durch die Butter. Ich meine, heute nach 43 Punkte bei nur 28 Wurfversuchen, dazu 14 Assists verteilt, Career High eingestellt, nur einen einzigen Turnover gespielt. Das sind Zahlen, die, ja, die legen die besten Basketballer der Welt halt auf. Ja, und heute Nacht hat LeBron James eben einmal mehr gezeigt, warum er der ist. Und 31 Punkte von Kevin Love, dann wird's halt einfach unglaublich schwierig. Und bei den Raptors, ja, da kam eben das Problem hinzu, dass Kyle Lowry und DeMar DeRozan zwar effektiv gescored haben, ihre Chancen auch gut genutzt haben, 24 Punkte von DeRozan, 21 von Lowry. Aber es kam eben nur ganz wenig Unterstützung von Jonas Valanciunas, ein bisschen was von Fred Van Vliet, von der Bank ein bisschen was. Aber dieses große Faustpfand, das sie vermeintlich haben, nämlich die stärkste Bank der Liga, die bringen sie irgendwie in diese Serie noch nicht ans Rollen. Jetzt müssen sie irgendwie sich mal kräftig durchschütteln, gucken, dass sie in Cleveland genau ihre Stärken, die sie in der Regular Season eben so stark gemacht haben, dann wieder da reinbekommen. Und vielleicht auch nochmal gucken, was eben Indiana besser gemacht hat, als sie es aktuell tun. Denn da hat LeBron James zwar auch überragend aufgespielt, aber du hast es ja selber gesagt, da ging es am Ende über 7 Spiele.
Sie haben bis Samstag Zeit, das ist nicht sonderlich viel, um sich dann darauf vorzubereiten, in der Serie dann auch mal was Zählbares auf das Tableau zu bringen. 2-0 steht's auch in der anderen Serie im zweiten Halbfinale im Osten, nämlich zwischen den Boston Celtics und den 76ers aus Philadelphia. Und die Celtics, die haben gewonnen, war ein bisschen knapper als das, was die Cavaliers angerichtet hatten in ihrem zweiten Spiel, aber sie haben gewonnen 108-103, die Heimstärke der Celtics. Ja, sie ist einfach da und sie ist schon fast furchteinflößend.
Ja, sie gewinnen bisher alle Heimspiele in den Playoffs und das ist durchaus beachtlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, die 2-0-Führung der Boston Celtics kommt noch deutlich überraschender daher als die 2-0-Führung der Cavaliers. Denn die 76ers sind ja wirklich ja größtenteils durch Runde 1 gecruised gegen die Miami Heat, haben da wirklich fantastische Zahlen aufgelegt. Ben Simmons hat dieses Team geführt, Joel Embiid kam zurück und man hatte den Eindruck, Miami hatte nicht wirklich was entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite die Boston Celtics, da mit Ach und Krach gegen Washington irgendwie durchgekommen, mit diesem unglaublich großen Lazarett, das sie da haben. Und jetzt stehen die hier bei 2-0, gewinnen das erste Spiel deutlich, liegen im zweiten Spiel mit 22 Punkten bereits im zweiten Viertel hinten und kommen dann mit einem unfassbaren Comeback zurück und machen letzten Endes hinten den Deckel drauf und gehen jetzt eben mit der 2-0-Führung nach Philly, wo die jetzt natürlich schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen Und wo ja der Process jetzt das erste Mal doch so ein Stück weit ins Stocken geraten ist. Und das kommt schon überraschend. Also das hat man, glaube ich, so nicht vorhergesehen. Man hat immer gesagt, okay, wenn Boston diese Serie gewinnen will, dann müssen sie es vor allen Dingen über Defense tun. Sie müssen hoffen, dass ihre jungen Spieler scoringmäßig ihren Beitrag leisten. Sie müssen hoffen, dass die 76ers irgendwie ja so ein bisschen ja vielleicht fahrig werden. Und all das ja läuft im Moment für Boston. Und das kommt ein Stück weit überraschend, ich habe es gerade schon gesagt, aber das verspricht auf jeden Fall eine spannende Serie zu werden und vor allen Dingen verspricht es eine Serie zu werden, die so eben keiner vorhergesehen hat.
2-0, also die Führung von Boston und verdanken tun sie das auch unter anderem der Leistung von Jason Tatum, Rookie, aber 21 Punkte in so einem wichtigen Playoff-Spiel, hat der Junge keine Nerven?
Ja, das fragt man sich bei so manchem Spieler im Kader der Boston Celtics. Also Jason Tatum heute Nacht wieder mit einer unglaublich guten Leistung. Noch besser wahrscheinlich sogar die Leistung von Terry Rozier. Der hat 20 Punkte aufgelegt, hat 9 Assists verteilt und was für welche. Also ja, da fehlen einem so ein bisschen die Worte mitunter. Da gibt's einen LEU-Pass über Joel Embiid und du denkst dir nur, so abgezockt musst du erstmal sein in so einem jungen, ja, in so einem jungen Alter. Und ja, da war es dann unter anderem eben Tatum, der dann den Alley-oop reingehauen hat. Übrigens Terry Rozier auch über Joel Embiid hinweg den Korberfolg kurz vorher gesucht. Also da ist ja durchaus ein gewisser Größenunterschied da. Diese kompletten jungen Spieler, die profitieren in dieser Saison der Boston Celtics in einer unfassbaren Art und Weise davon, dass eigentlich alle Stars dieser Mannschaft verletzt sind und diese Mannschaft reift hier in einem Affentempo, dass es schwer zu glauben ist. Wie gesagt, Jason Tatum, hast du angesprochen, 21 Punkte, Topscorer am Ende bei den Celtics, dazu 20 Punkte von Rozier. Jaylen Brown war ja im ersten Spiel verletzt, kam jetzt für 25 Minuten von der Bank, im Spiel 2 hatte da auch 13 Punkte. Also das ist schon beeindruckend und gleichzeitig haben sie eben doch noch den ein oder anderen erfahrenen Spieler. Marcus Smart ist ja jetzt wieder zurück, nachdem der in der ersten Runde so ein bisschen verletzt fehlt. Der ist auch noch nicht sonderlich alt, aber der ist eben jemand, der schon so ein bisschen was erlebt hat heute Nacht dann auch mit einer guten Leistung. Und allen voran ist da immer noch Al Horford, von dem ja selbst die eigenen Mitspieler sagen, wie essentiell wichtig er für diese Mannschaft ist. Und das, obwohl man das in der Statline ganz oft gar nicht sieht. Aber man sieht es zum Beispiel am Plus-Minus-Rating plus 21 und damit das Beste aller Spieler auf dem Feld. 13 Punkte hat er am Ende aufgelegt, 12 Rebounds sich geschnappt, 5 Assists gespielt. Und die Boston Celtics haben ja mal gesagt, er ist die Schulter, an die sie sich anlehnen können, wann immer sie so ein bisschen ins Wanken geraten. Und genau das ist heute Nacht auch wieder passiert. Al Horford ist momentan ja so ein bisschen die Seele dieses Teams, an dem sich die ganzen jungen Spieler aufrichten können. Er macht sehr, sehr viel richtig und hat heute Nacht in Zusammenarbeit mit Marcus Smart vor allen Dingen eines sehr, sehr richtig gemacht, nämlich Ben Simmons quasi komplett aus dem Spiel genommen. Sie haben den sehr jungen Star der 76ers wirklich kalt gestellt. Der stand am Ende bei einem einzigen Punkt bei 4 Wurfversuchen, das ist auch einfach viel zu wenig, aber er hat sich irgendwann einfach nicht mehr getraut. Dazu 5 Rebounds, 7 Assists, aber eben auch noch 5 Turnover und am Ende ein Plus-Minus-Rating von minus 23, das dann darin gipfelte, dass Brad Brown, also der Head Coach der 76ers, seinen Star tatsächlich auf die Bank gesetzt hat zu Beginn des dritten Viertels und ihn erst ganz spät im vierten Viertel wieder brachte. Das war dann auch erfolgreich zwischenzeitlich für die 76ers. TJ McConnell war viel, viel besser, muss man einfach sagen. Und als er ihn wieder brachte im vierten Viertel, da legten die Boston Celtics auf einmal den entscheidenden Run hin und entschieden so das Spiel für sich. Also Ben Simmons heute Nacht, ja, letzten Endes dann auch, hat er selber erkannt, gesagt, er hat zu viel nachgedacht, war ein schlechtes Spiel, es kann passieren. Der Moment ist halt denkbar ungünstig dafür gewesen. Und ja, die 76ers an und für sich erstmal mit einer besseren Partie als in Spiel 1, insbesondere weil J.J. Redick eine richtig gute Partie machte, auch weil Joel Embiid unter dem Korb wüten konnte, wie er wollte. Am Ende dann übrigens 20 Punkte, 14 Rebounds, das Double-Double vom Center. Und weil die Celtics das einfach nicht so richtig in den Griff bekamen. Aber dann gab es eben ja so ein bisschen Probleme. Die 76ers haben sich zum einen zu sehr in ihren Jumper verliebt. Der fiel dann nicht mehr. Auf der anderen Seite sind die Celtics auf einmal von Downtown Highs gelaufen, haben am Ende über 40% ihrer Dreier getroffen. Und die 76ers haben auch so ein bisschen eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Sie nahmen nämlich Robert Covington mal für eine Zeit vom Feld im zweiten Viertel. Und genau in diesen Bereich ist dann diese unglaubliche Aufholjagd der Boston Celtics reingefallen. Covington definitiv der beste Verteidiger heute Nacht. Und ja, diese Aufholjagd, die war mehr als nur denkwürdig, muss man einfach sagen. Die Boston Celtics haben einen unfassbaren Run dann über, ja, insgesamt, glaube ich, 16 Minuten hingelegt. In dieser Zeit, ja, haben sie, glaube ich, das Spiel irgendwie 50 zu 20 für sich entschieden. Also haben einfach mal 30 Punkte mehr gemacht in 16 Minuten als die 76ers und kamen so eben wieder ran, spielten sich da die kleine Führung. Es wurde dann nochmal eng im vierten Viertel, aber hinten raus waren sie eben da, angeführt von Al Horford, der dann den vorentscheidenden Korb machte. Gewinnen sie jetzt auch Spiel 2. Die Serie bietet bislang alles. Es ist, ja, gefühlt der Favorit, der aber irgendwie zum Underdog vor dem Spiel auserkoren wurde aufgrund seiner Verletzungsgeschichte, der sich jetzt durch ganz, ganz viele junge Spieler doch wieder so ein bisschen zum Favoriten aufschwingt, weil die 76ers vielleicht einfach doch noch nicht so weit sind, wie es alle glaubten, denn auf die Schlüsselposition, auf der Center-Position und auf der Point-Guard-Position, da haben sie mit Joel Embiid und mit Ben Simmons eben zwei ganz junge Spieler und die müssen dieses Team führen, aber das gelingt im aktuellen Fall eben noch nicht ganz so gut, wie sie das gerne hätten. Heute Nacht dann übrigens Robert Covington, bester Scorer bei den 76ers mit 22 Punkten, beziehungsweise zweitbester Scorer, J.J. Redick war bester mit 23 Punkten. Und auf Seiten der Celtics, da hatte ich es angesprochen, eine sehr, sehr geschlossene Leistung. 6 Spieler im zweistelligen Punktbereich, Jason Tatum war der beste von ihnen.
Und der hat jetzt in vier aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen die 20-Punkte-Marke übertroffen als jüngster Spieler überhaupt. Das riecht doch irgendwie nach Rookie des Jahres. Werden wir mal sehen, ob das wirklich dazu kommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema NBA hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Werktäglich die Zusammenfassung der Playoffs und natürlich einmal die Woche dann auch Triple-Double, unser Wochentalk mit Felix Amrain, unserem Moderator und seinen Gästen. Felix, für deine Expertise heute wieder danke.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.